Der Benzinpreis ist um 14% gestiegen, der Dieselpreis um 25%. Das sind Zahlen aus Österreich. Nationale Ölreserven wurden freigegeben und die Tankstellenbetreiber dürfen ihre Preise in Österreich nur noch 3-mal pro Woche anheben. In Deutschland zwar täglich, aber nur noch um 12 Uhr. Polen, ganz neue Nachricht, senkt seine Mehrwertsteuer auf Sprit von 23% auf 8%. Die Spritpreise sind in aller Munde, sie sind aber nur ein kleiner Ausschnitt der Gesamtsituation. Teures Öl und Gas wirkt sich auf die gesamte Wirtschaft aus, sogar auf die Weltwirtschaft. Wie dramatisch ist die Lage? Wen trifft es am meisten? Wir sprechen mit Professor Thomas Meyer vom Flossbach von Storch Research Institute. Herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Golme.
Die deutsche Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche hat schon angedeutet, dass Benzin knapp werden könnte. In Slowenien gibt es schon eine Mengenbegrenzung beim Tanken von 50 Liter. Ist jetzt die Zeit für Hamsterkäufe?
Also ich hoffe nicht. Man wundert sich natürlich schon, wenn die Wirtschaftsministerin sowas ansagt, was dahinter steckt. Die große Frage ist, wie lange die Straße von Hormuz blockiert bleiben wird. Das weiß aber niemand so recht. Also insofern ist das jetzt eigentlich ein Ratespiel, das jetzt beginnt.
Es gibt ja dieses geflügelte Wort, der Strom kommt aus der Steckdose. Mhm. Können wir ergänzen, und das Benzin kommt aus der Zapfsäule. Da steht so ein bisschen für die Gewissheit, dass immer alles in ausreichendem Maße vorhanden ist. Geschichtlich war das aber nicht immer so. Erzählen Sie uns mal von den Ölkrisen der Vergangenheit.
Naja, die vielleicht in der Geschichte meistens zitierte Ölkrise war die von 1974-75. Da gab es einen Krieg, Nahostkrieg. Die Araber überfielen die Israelis. Dann gab es ein Ölembargo. Da schossen die Preise nach oben und dann wurde es tatsächlich knapp. Die Älteren unter den Zuhörern, ich gehöre auch dazu, werden sich vielleicht noch erinnern, da gab es dann auch schon mal autofreie Sonntage, weil die Versorgung so knapp war. Das hatte dann zur Folge, dass die Inflation stieg, das Wachstum schwach war. Und kaum hatte man sich erholt, passierte das Gleiche nochmal. Ende der 70er Jahre, 1979, gab es die iranische Revolution. Das heißt, die Mullahs kamen an die Macht. Ayatollah Khomeini kam von Paris nach Teheran, Schah floh und wieder stiegen die Preise und infolge davon wieder die allgemeine Inflation und die Wirtschaft wieder in die Rezession. Der letzte große Schlag kam dann in der Pandemiezeit, da wurden die Lieferketten unterbrochen, da hatten wir Gaslieferprobleme, da schossen die Gaspreise in wahnsinnige Höhen, die Ölpreise, Benzinpreise gingen hoch. Allerdings blieb uns dann die Rationierung damals erspart. Also es kommt immer mal wieder vor, dass es da solche Verknappungen gibt, wie wir sie jetzt erleben. Und die Frage ist halt, wie lange wird es dauern?
Rechnen Sie damit, dass wir diese Ölkrisen der 70er Jahre als Blaupause verwenden können? Also das legen wir jetzt einfach auf 2026 und dann wissen wir, was passieren wird.
Es ist nicht gut vergleichbar. Es ist unwahrscheinlich, dass ein Replay geben wird dieser Ölkrisen von damals. Es gibt erhebliche Unterschiede. Einer, der ins Auge sticht. Damals waren die USA ein großer Nettoimporteur von Öl. Heute sind sie ein Nettoexporteur von Energieprodukten. Die USA exportieren LNG, also Flüssiggas. Sie exportieren Frackingöl. Da hat sich die Situation in den USA komplett geändert. Aber auch Europa steht heute besser da. Wir sind zwar weiterhin Nettoimporteure von fossilen Rohstoffen, aber die Wirtschaft ist weniger energieintensiv geworden und wir haben natürlich jetzt auch alternative Energiequellen zu den fossilen.
Sie haben es angesprochen, gerade die USA können sich selbst mit solchen Produkten versorgen. Sind die jetzt ein Gewinner? Kann man sogar so weit gehen zu sagen, dass die USA von diesem Ölpreis profitieren?
Ja, so ist es. Für die USA bedeutet das, die Ökonomen würden sagen, einen positiven Terms of Trade Shock, also Terms of Trade Austauschverhältnis. Wie kann ich meine Produkte gegen Importe austauschen? Und da die USA ein Netto-Energie-Exporteur ist, gewinnt die US-Wirtschaft. Das einzige Problem, das Donald Trump und die Regierung haben, ist, dass die Gewinne unterschiedlich verteilt sind. Also die Energieindustrie in den USA ist ein ganz großer Gewinner. Die Leute an den Zapfsäulen finden das nicht so toll. Aber grundsätzlich gilt, in den USA steigen die Energiepreise lange nicht so stark wie in Europa.
Donald Trump hat kürzlich der EU gedroht, wenn der Handelsdeal nicht abgeschlossen wird, dann gibt es kein LNG-Gas mehr. Ist das der nächste Aspekt dieses globalen Konfliktes, dass die EU eben auch unter Druck gesetzt werden kann von den USA?
Naja, die EU ist schon sehr stark unter Druck gesetzt worden von den USA, aber man darf halt nicht alles direkt wörtlich nehmen, was Donald Trump sagt. Man muss ihn ernst nehmen, aber nicht notwendigerweise wörtlich nehmen. Sicher ist allerdings, dass die Amerikaner bei diesem Krieg im Iran wenigstens zu verlieren haben. Wie gesagt, wir haben schon darüber gesprochen, die sind Nettoexporteure. Es gibt auch theoretisch Möglichkeiten, dass man den inländischen Energiepreis abschottet vom Weltmarkt. Da kann man möglicherweise mit der Ölindustrie was vereinbaren oder vielleicht Exportzölle oder sowas erheben, sodass im Grunde genommen eigentlich die Amerikaner aus dieser Sache relativ glimpflich davonkommen können. Deshalb ist es etwas komisch, wenn es hier in Europa heißt, dieser Krieg ist nicht unser Krieg. Das ist insofern richtig, als wir nicht mit Kriegshandlungen da beteiligt sind, aber es ist unser Krieg in dem Sinne, dass wir die Kosten erleben, und zwar stärker als die USA.
Die Grünen wittern jetzt morgen Luft. Die haben ja eine ganz klare Position zu fossilen Rohstoffen und sehen sich jetzt genau in dieser Position bestärkt. Sie fordern eine klare Abkehr von Öl und Gas. Hatten die Grünen von Anfang an recht?
Nein, die hatten nicht recht. Schauen Sie, die Ölkrisen der 70er Jahre hat dazu geführt, dass man herging und dann die Atomenergie ausbaute. Das war die Antwort darauf. Dank der politischen Kampagnen der Grünen ist man in Deutschland mit am weitesten gegangen, um die Atomenergie wieder abzuschaffen. Insofern ist es ein bisschen kurz gedacht, jetzt zu sagen, diese Abhängigkeit von den fossilen Energiequellen bestätigt die Grünen hinterher. Die Grünen haben daran gearbeitet, aktiv daran gearbeitet und uns in diese Situation hineingeführt, dass wir jetzt weniger Alternativen haben zu den fossilen, weil wir die Kernkraftwerke abgeschaltet haben. Da war ein grüner Wirtschaftsminister federführend, dass wir mitten in der Energiekrise die noch funktionierenden Kernkraftwerke abgeschaltet haben. Das Argument, dass man alles mit erneuerbaren Energien bestreiten könnte, ist schon längst widerlegt. Auch die Erneuerbaren, so gut sie sind, ja, wenn die Sonne scheint und der Wind weht, brauchen aber andere Energieträger zur Grundlastversorgung. Manche Staaten, vor allem in Nordeuropa, machen das durch Wasserkraft. Die Österreicher, die Schweizer können das auch. Wir haben aber keine Wasserkraft. Also was bleibt uns? Wenn wir Atomkraft absolut ausschließen, da bleiben uns nur fossile Quellen. Also insofern würde ich sagen, sind die Grünen an der Misere, in der wir jetzt stecken, mit Schuld.
Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart hat der Bild gesagt, ich glaube, man kann den Autofahrern schon zumuten, für eine begrenzte Zeit zum Beispiel 20, 25 Euro mehr für die Tankfüllung zu zahlen. Wie lange wird das denn so bleiben? Wie lange müssen die Autofahrer das mitmachen?
Ja, das weiß ich nicht. Aber eins sieht man schon, dass die Preise an den Tankstellen nicht notwendigerweise die tatsächliche Knappheit widerspiegeln. Wenn Sie sich international umschauen, ist es natürlich in Deutschland, sind die Preise sehr stark gestiegen. Und da stellt sich halt schon ein bisschen die Frage, inwieweit es da zumindest informelle Absprachen gab. Die Sache ist ja die, dass die Ölkonzerne, es sind ja eine begrenzte Anzahl von Anbietern, die da unterwegs sind, die beobachten sich immer genau gegenseitig, wer hebt die Preise wann, wo, um wie viel an. Ne? Und das kann natürlich dazu führen, dass es da so eine Art indirekte Übereinkunft gibt, dass man jetzt die Preise besonders stark anheben kann, weil der Grund auf der Hand liegt. Da müsste man aber auch jetzt den Ölkonzernen raten, vielleicht da ein bisschen Augenmaß zu bewahren, denn das fällt ihnen auf die Füße, wenn die Leute sehen, dass die Konzerne diese Notlage ausnutzen. Da wäre etwas mehr kaufmännisches Feingefühl gefragt von dieser Seite.
Also das Schema ist immer das gleiche. Ölkrise ist da, tanken wird teuer, Autofahrer werden wütend, Politik reagiert irgendwie und macht irgendwas dafür. Aber egal, ob wir das jetzt sind oder die Grünen oder die Autofahrer, wir müssen ja alle bedenken, Öl bedeutet ja so viel mehr. Wir bekommen das jetzt erst mit, dass Öl auf einmal auch Stickstoff bedeutet und viele andere Produkte.
Absolut.
Also welche Auswirkungen hat das eigentlich mit dem Öl noch?
Naja, wie Sie schon sagen, hat natürlich diese ganze Öl, auch Gas brauchen wir auch für alles Mögliche, das können wir ja nicht einfach ersetzen durch irgendwas anderes. Diese fossilen Energien werden halt weiterhin Bestandteile unserer Wirtschaft, unseres Lebens bleiben. Und wenn wir Öl auch nicht mehr verbrennen zum Heizen, brauchen wir es trotzdem in der Chemieindustrie und für andere Zwecke. Aus dem Nahen Osten kommt ja nicht nur Öl und Gas, da kommen ja auch viele andere Dinge, Industrierohstoffe, Dünger und so weiter. Also müssen wir uns anstrengen und weniger die beleidigte Leberwurst spielen. Wir müssen uns anstrengen, aus dieser Situation mit möglichst wenig Schaden herauszukommen. Und da hilft es nichts, sich über Donald Trump zu empören, weil er am längeren Hebel sitzt, sondern am besten ist es, mit Trump und den Israelis zu schauen, wie wir aus dieser Geschichte herauskommen. Insofern finde ich das nicht besonders zielführend, wenn man sich jetzt darüber empört, was die alles tun. Das kann man ja machen, dann fühlt man sich zwar toll, aber am Ende hat man den Schlamassel. Besser ist es, jetzt zu schauen, wie man mit denen kooperieren kann, damit man diese Situation wieder in den Griff kriegt. Und ist ja nicht so, dass die Amerikaner, dass Trump jetzt nicht raus will. Wir sehen es ja. Er will ja eigentlich aus dieser Kiste wieder raus. Im Finanzmarkt spricht man vom Tuck-Tucko-Effekt. Trump always chickens out. Das heißt also, wenn die Dinge nicht ganz so laufen, wie er sich das vorstellt, ist er ja kein Sturkopf. Er versucht ja, sich herauszuwinden. Das hat er mit der Zollpolitik gemacht, das versucht er jetzt wieder. Und da müssten die Europäer nicht wie die beleidigte Leberwurst in der Ecke stehen und sagen, der Kerl hat das alles verursacht, jetzt muss er schauen, wie der Schlamassel wieder beendet ist. Wir tragen ja die Kosten am Ende des Schlamassels, nicht die Amerikaner. Also müsste man hergehen und versuchen, mit denen zu kooperieren, um das Problem so schnell und schonend wie möglich wieder zu lösen.
Kurzfristig gibt es ja noch eine andere Option. Der Iran soll angefangen haben, so eine Art Maut für die Straße von Hormus zu kassieren. Also wer durch will, der darf das, muss aber viel Geld bezahlen. Kolportiert werden da 2 Millionen Dollar für eine Passage. Kann das den Markt entspannen?
Es kann durchaus sein, dass es auf sowas hinausläuft. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass die Amerikaner sich eigentlich aus dieser Situation herausziehen können und der Schaden für die amerikanische Wirtschaft überschaubar bleibt. Die Amerikaner haben wahrscheinlich Haufen Geld ausgegeben für Munition, die sie verfeuert haben, weil sie haben ihr Militär dorthin gebracht, aber unter den hohen Energiepreisen, wenn sie das tatsächlich entsprechend steuern, leiden die nicht. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen, sind Nettoenergieexporteure. Insofern kann es durchaus sein, dass wenn der ursprüngliche Plan, das Mullah-Regime so weit zu reduzieren, dass es nicht mehr extraterritoriale Ansprüche hat, dass es nicht mehr der Störenfried und der Aggressor in der Region ist. Das war der ursprüngliche Plan. Man wollte das Mullah-Regime so weit reduzieren, dass man mit denjenigen, die nicht unbedingt den Märtyrertod sterben wollen, eine Übereinkunft schließt, dass die aufhören, die Region zu destabilisieren. Wenn das nicht klappt, kann es durchaus sein, dass sich die Amerikaner, dass sich die Trump-Regierung zurückzieht und dass wir dann mit dem, was im Iran noch da ist, so eine Art Abkommen schließen müssen, dass wir dann Wegezoll zahlen, wie das in der Vergangenheit, im Mittelalter mal möglich war, wenn da irgendwelche Räuber Wege kontrolliert haben. Dann zahlt man sozusagen für freies Geleit. Das kann sein, dass es darauf hinausläuft.
Ja, gibt es ja genauso beim Suezkanal und beim Panama-Kanal. Das ist das Argument natürlich, die hat man vorher mal gebaut und die hält man in Schuss.
So ist das. Es ist ein bisschen ein qualitativer Unterschied, ob ich hergehe und sage, weil ich es kann, erpresse ich die, die da durch wollen. Oder ob man Wege baut und sagt, ihr müsst Maut bezahlen, damit die Investitionen wieder reinkommen.
Einen letzten Gedanken habe ich noch, wie auch Donald Trump das am Ende doch noch teuer zu stehen kommen könnte. Wenn also die Ölpreise jetzt noch einige Monate hoch bleiben, dann wird das Auswirkungen auf das gesamte Preisniveau haben. Und dann werden die Zentralbanken, wie beispielsweise die Fed, die Zinsen nicht weiter senken oder sogar erhöhen. Das aber führt dann zu höheren Refinanzierungskosten, auch von Donald Trump, der ja nichts sehnlicher will als Zinssenkungen.
Richtig.
Die bekommt er dann aber nicht. Wäre das jetzt ein Argument für Trump zu sagen, also das geht jetzt hier am besten nur noch wenige Wochen?
Also er will raus, das ist klar. Aber nehmen wir mal an, er wird es nicht schaffen. Und nehmen wir mal an, die Weltmarktpreise bleiben hoch. Dann kann er doch hergehen und kann seiner eigenen Industrie sagen, Leute, wenn ihr exportiert, dann müsst ihr eine bestimmte Abgabe leisten. Nehmen wir mal an, der Ölpreis bleibt bei $100 pro Barrel. Und Trump möchte, dass im Inland das Zeug für 60 verkauft wird. Dann kann er sagen, Leute, wenn ihr exportiert, dann zahlt ihr einfach 40 an uns, an die Regierung. Dann gewinnt ihr nicht, wenn ihr exportiert. Dann könnt ihr auch für $60 das im Inland anbieten, was ihr da habt. Und dann bleibt die Inflation einigermaßen überschaubar. Und dann wird die Fed keine Zinsen erhöhen, vielleicht kann sie sogar auch senken. Deshalb, bei dieser ganzen Geschichte sitzt Trump am längeren Hebel als wir, die Europäer. Denn wir sind ja die Nettoimporteure. Wir bezahlen den Weltmarktpreis. Die Amerikaner könnten sich, wenn sie es wollten, und Trump ist ja manchmal sehr kreativ, Die könnten sich vom Weltmarktpreis entkoppeln.
Morgen geht der Iran-Krieg dann einen Monat. Über die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sprachen wir mit Professor Thomas Meyer vom Flossbach von Storch Research Institute. Herzlichen Dank.
Bitteschön.